Bin ich aufgeregt mit einem neuen Mikrofon, neue Situation. Aber du kannst dich richtig chillen. Hast du eigentlich eine Hose, neue Hose,
Sammer? Nee, die ist super alt von Ben. Deshalb passt die mir noch.
Okay, ja, cool.
Also, liebe
und
Grüße.
Kali grün.
Und ich habe immer noch eine Hose von dir.
Taylor Swifts Ex hat noch ihren Schal. Das ist gerade großes Thema.
Ja, das habe ich. Also ich versuche mitzukommen bei diesem Internet.
Das spielt halt so mit dem Internet.
Ich frage mich halt so, hat sie vorher Jake Gyllenhaal Bescheid gesagt? Es geht doch nicht, dass du einfach so sagst.
Ja, bei ihr ist halt richtig crazy.
Du kannst doch nicht einfach so sagen, so okay, ich weiß nicht.
I'm gonna rock your world. Wahrscheinlich ist es orchestriert. Also man wahrscheinlich you need to.
Ich glaube alles, also auch damals auch schon diese ganze Kanye Taylor Sache nach, also nicht das mit dem Award, sondern mit dem Video.
Ja, genau, mit den Lines und so. Nein, die haben dir ja Bescheid gesagt, aber die Frage ist wie und so bla bla bla. Anyway, ich muss aber noch eine Hosenfrage stellen.
Okay.
Ganz kurz. Mhm. Und zwar, welche Hose hattest du denn da am Sonntag an bei der Black Book Fair?
Das war meine Armed Angels Hose.
Die sah so ganz weiß aus.
Ja, die war aber einfach nur ausgewaschen.
Ah ja, die ist einfach ausgewaschen. Okay, ich dachte, du hättest eine hellgraue Jeans an. Und
wie fandst du das so?
Welche ist das? Ja, ich habe einfach
ehrlich,
Fragezeichen.
Fandst du nicht so gut?
ich dachte kurz, es wäre deine Schlafanzug.
Es ist auch okay, ich nehme auch Kritik entgegen, was die Looks angeht.
Aber warum sollte ich dich dafür kritisieren? Was habe ich davon?
Einfach so, damit ich einfach so konstruktives Feedback bekomme, weil ich habe auch schon von Gianni gehört, dass ich mir mehr Gedanken machen muss um das, was ich anziehe, weil ich immer das gleiche Jahr anziehe.
Und wenn man
auch
die rote Bluse anhattest eine Zeit lang.
Ja, aber.
Ja, wie du dich in so eine Embryo-Haltung reingelegt hast. Ja, Alice und ich haben neue Mikros, gemütliches Podcast, wir haben neue Technik und ich würde jetzt gern sagen, schickt uns, wie ihr das so findet, aber ich sage, schickt es uns auf keinen Fall, wie ihr das so findet, weil ich will das nicht wissen. Ich will nicht mehr Nachrichten bekommen, wo was zur Technik gesagt wird. Also natürlich kann man immer was verbessern, aber ich will keinen.
Genau, wir arbeiten stetig dran. Erstmal würde ich mal sagen, weil ich habe das Gefühl, jetzt sind wir schon hinterm Intro, deshalb sage ich mal, bin ich dran oder bist du dran eigentlich?
Ach so. Du, glaube ich.
Herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice. Wir reden hier über Politik und Popkultur.
Polly Pocket.
Und richtig, und dieses Mal mit zwei neuen Mikrofonen, was uns dazu befähigt, nicht mehr so ganz eng nebeneinander zu sitzen, weil wir uns nicht mehr ein Mikro teilen, ein Aufnahmegerät, sondern jetzt haben wir so zwei und so ein geiles Interface, was man nach fast 6 Jahren Podcasten sich ja auch mal zulegen kann. Ne?
Es ist wirklich wild. Also das darf eigentlich auch keiner wissen, wie unsere Aufnahmesituation bis jetzt immer war. Aber egal. Ich sag mal so.
Wir sind Profis.
Ja.
Es wird immer besser, sagen wir mal so. Das ist jetzt noch nicht unser Top
Finales.
Of the Top. Aber es ist schon mal besser, als was wir sonst so haben.
Wir haben die Verbesserung der technischen Situation auf dem Schirm. Und arbeiten stetig daran. Und wir wissen, dass es da in der Vergangenheit die ein oder andere Folge gab, die verbesserungswürdig ist. Wir beide arbeiten ja auch durchaus ab und zu im Audio- bis audiovisuellen Bereich. Und uns ist klar, wenn das nicht so geil klingt. Wir kennen das und wir arbeiten dran. Mal gucken. Was ich cool finde, ist, dass wir jetzt so chillen können und dass wir ein Mikro in der Hand haben können. Und ich höre uns wahnsinnig schön laut. Das heißt, es ist auch gleich halbe ASMR für mich.
Genau, weil wir haben jetzt nicht nur Mikrofone, wir können auch gleichzeitig uns mit Kopfhörern hören. Das ist auch sehr schön.
Aber erstmal, willkommen zurück in unserer November-Folge. Liebe Alice, du bist zurück. Ich freue mich so. Endlich sitzen wir wieder zusammen hier. Du warst 4 Wochen unterwegs.
Ja, sogar länger. Ja, 5,5 Wochen, weil ich war den ganzen Oktober in den USA. Und es war sehr schön. Ich muss sagen, dass ich interessanterweise auch einfach hätte länger bleiben können. Also es ist nicht so, als ob ich gedacht hätte, so, jetzt kann ich wieder zurück. Also es ist schon vollkommen okay, ich bin auch gerne wieder hier. Aber es war sehr nötig für mich, mal wegzugehen. Und ich kann es auch nur Leuten empfehlen. Ich weiß, Reisen ist immer noch sehr kompliziert und es ist ein unglaubliches Privileg, dass ich in die USA überhaupt reisen kann oder konnte auch schon im Oktober, weil ich Staatsbürgerin bin. Aber ich glaube, über die letzten 2 Jahre haben wir so ein bisschen vergessen, dass die Praxis des Wegfahrens tatsächlich etwas ist, was wirklich einen großen Unterschied macht. Ich hatte das so ein bisschen vergessen. Und deshalb fühle ich mich so, als ob sich zumindest eine Sache in mir schon ein bisschen entspannt hat. Nicht alles, aber ein paar Sachen, eine Sache.
Ich hätte dich auch so gerne besucht, das weißt du ja. Ich kann das zu 100% verstehen, dass du auch noch hättest länger bleiben können. Und ich durfte ja nicht rein. Ich hätte sogar frei gehabt. Ich hätte es gekonnt. Ich wäre nach New York gekommen. Ich wäre mit dir durch die Straßen gelaufen und hätte geile Sachen gegessen und nach Timothy Chalamet Ausschau gehalten.
Den habe ich leider nicht gesehen.
Der war auch gar nicht da. Der war auf der Press-Tour, nämlich für Dune. So sieht es nämlich aus.
Der war auf jeder Plakatwand, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht so gesehen.
Ist auch egal. Ich hätte auch mich mit allen anderen Menschen zufrieden gegeben. Nein, ich mache natürlich nur Späße. Ich hätte einfach gern New York mit dir mal erlebt.
Ich habe einen Darsteller aus Sex and the City gesehen.
So nämlich.
Noch irgendjemand anderen, weil ich weiß, dass der berühmt ist, aber ich weiß nicht woher. Und dann habe ich an Halloween, sind so betrunkene Mädels so an mir vorbeigelaufen und meinen, we just saw ASAP.
Ich finde auch geil, dass du gerade 3 Personen aufgezählt hast und bei der 2. gesagt hast, dann noch eine andere berühmte Person, wo ich nicht mehr weiß, wer das war. Ja. Aber Hauptsache, die Person ist in der Aufzählung vorgekommen. Finde ich fair von dir. Ja, ich habe ja auch, als ich in New York war, bin ich doch mit Jenny Aiko im Aufzug gefahren, in meinem Hotel. Und war auch richtig hyped. Aber egal, genau. Ich konnte nicht zu dir nach New York. Ich bin traurig drüber, aber es ist schön, dass du wieder da bist. Und ich wünsche dir trotzdem, dass, ja, sobald du magst und möchtest und es sich ergibt, auch wieder reisen wirst. Weil ich glaube, dass das eben einem sehr gut tut. Und trotzdem ist es schön, dass wir zusammen diese Folge jetzt einleiten können. Wir haben nämlich, Full Disclosure, in dieser Folge eine Gästin.
Richtig.
Und das Gespräch mit besagter Gästin haben wir schon aufgezeichnet. Stand jetzt, das Gespräch war am 6. November.
Genau.
Genau, und jetzt sind schon einige Tage ins Land gegangen, ja, fast um die 10 Tage.
Genau,
und
heute haben wir den 16. November und wenn ihr die Folge hört, haben wir noch später.
Genau, wahrscheinlich ab dem 22.11. irgendwann. In dieser Folge haben wir meine liebe Freundin und Kollegin Mia Diko zu Gast. Wir haben mit ihr gesprochen über ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, das kriegt noch nicht so viel Raum in Deutschland, also auch nicht in der Länge und der Ausführlichkeit. Mia ist nämlich relativ früh im Sommer letzten Jahres an Covid-19 erkrankt und ist auch seitdem noch weiterhin krank. Sie leidet nämlich an Long-Covid und wir haben da im Sommer ein paar Mal drüber gesprochen. Und ich fand das so krass und so wichtig, das zu wissen, was sie erzählt hat, dass ich dachte, hey, lass uns doch mal mit ihr sprechen und unsere Reichweite auch dafür nutzen, dass möglichst viele Leute davon erfahren, womit gerade so viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt zu tun haben.
Es ist auf der einen Seite so, dass man das Gefühl hat, man redet über nichts anderes mehr als über Corona und gleichzeitig gibt es so viele Aspekte, die noch nicht ausführlich besprochen worden sind und die noch in keinster Weise aufgearbeitet sind. Und ich finde auch genau die Leute, die an Long-Covid leiden, die davon betroffen sind, also man hat das hier und da gehört, aber wir wollten auf jeden Fall auch nochmal einen Beitrag dazu leisten, vor allen Dingen, weil Mia nicht nur selber betroffen ist, sondern sich auch unglaublich einsetzt dafür, dass die Menschen, die von Long-Covid betroffen sind, mehr Unterstützung bekommen und organisiert auch oder hilft den Betroffenen, sich zu organisieren, was sehr bewundernswert ist, weil, und das werden wir gleich im Gespräch auch noch hören, dass natürlich eine absolute Herausforderung ist, als Personen, die krank sind, selber so viel Kraft da reinzustecken, um für eine Verbesserung ihrer Situation zu kämpfen.
Genau, das ist nämlich bitter nötig. Es fehlt momentan an einigem und das war auch schon natürlich in dem Gespräch klar, obwohl natürlich seitdem die Zahlen nochmal so hochgegangen sind, jetzt in der letzten Woche, dass wir in dem Gespräch nicht auf diese, haben wir ja schon angedeutet, nicht auf die aktuelle Situation konkret eingehen, die wir jetzt Stand Mitte, Ende November, wenn ihr diese Folge hört, haben.
Vielleicht hören Leute sie auch erst in einem Jahr oder 2. Also das von stimmt. Daher, deshalb sind aktuelle Stände bei uns eh immer relativ. Generell ist aber eine hörenswerte Folge, vor allen Dingen, weil es immer noch erschreckend viele Fehlinformationen gibt dazu, dass zum Beispiel junge, vermeintlich gesunde Personen sich nicht so viel Sorgen machen müssten um Corona oder um diese Ansteckung. Und hört es euch nochmal an, gerade wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die skeptisch sind oder Corona auf die leichte Schulter nehmen, dann ist das vielleicht eine Folge, die wir euch ganz besonders ans Herz legen wollen.
Genau. Viel Und Spaß.
Jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Mia.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich zu Gast haben können bei unserem humble kleinen Podcast Feuer und Brot.
Ja, wir freuen uns, dass wir bei dir sein dürfen. Wir sind heute bei dir zu Hause.
Wie geht's dir?
Komplexe Frage. Aber sozusagen eine, die uns auch gleich ganz gut ins Thema bringt. Also im Moment geht's mir relativ gut. Ich bin recht stabil, was nicht heißt, dass ich nicht grundsätzlich ziemlich krank bin. Gleichzeitig heißt es aber auch, ich bin im Moment in der Lage, sowas wie mit euch heute hier zu machen. Also insofern ganz gut trifft es, glaube ich, am besten.
Mhm. Ja. Ja. Eigentlich ist es ja auch, frage ich mich manchmal, ob man eher fragen sollte, wie geht es dir heute? Weil ja. Es ist manchmal wahrscheinlich einfacher zu beantworten.
Ja, genau. Also wir reden ja gleich über Long-Covid. Da ist die Tagesform tatsächlich ziemlich relevant, weil man, wenn man so betroffen ist wie ich, ziemlich starke Schwankungen hat, die auch zum Krankheitsbild gehören.
Was mich total interessieren würde, ist einfach, du hattest Covid und vielleicht setzen wir da an, wenn es okay ist, für dich ist,
klar,
wie das abgelaufen ist.
Ich hatte Covid und wusste das ganz lange nicht. Mhm. Ich war aber so schlau, weil ich so sensibilisiert war durch die Medien, dass ich eben nicht rausgegangen bin trotzdem. Also ich habe mich selbst isoliert. Es war im März 2020. Also ich habe mich vermutlich Anfang März angesteckt. Wahrscheinlich sogar, ich konnte es relativ gut rekonstruieren, am 5. März. Und ab dem 15. März wurde ich symptomatisch. Dann war ich erstmal wahnsinnig platt. Also ich habe es vor allem daran gemerkt, dass mein Kreislauf überhaupt nicht mehr mitgemacht hat. Ich war völlig fertig, ich war schlapp und habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Und ich hatte so einige gastrointestinale Beschwerden. Genau.
Also Magenbeschwerden.
Und um den Magen.
Also ich wollte es nett umschreiben, aber ich kann es ja ganz direkt sagen. Ich hatte so ein bisschen Durchfall und das hatte ich ziemlich lange. Mhm. Und eine extreme Schwäche haben mich dann erstmal ein Weilchen begleitet. Und da ich aber gelesen hatte, dass auch das Anzeichen einer Covid-Infektion sein könnten, bin ich einfach direkt zu Hause geblieben, habe alles abgesagt und habe mich selbst isoliert und habe dann versucht rauszukriegen, was das ist. Da das so lange anhielt, habe ich dann eine Weile gebraucht, bis ich es rausgefunden habe tatsächlich. Und der erste Test, den ich gemacht habe über meine Hausärztin, der war auch negativ. Das heißt, es war sehr irreführend. Ich dachte also auch schon, super, ich habe es nicht, cool. Da aber alles andere auch negativ zurückkam, was man so testen kann, eben in diesem Gastrobereich, war es dann irgendwie immer noch so unsicher für mich. Und ich habe gedacht, komisch, ich bleibe vielleicht doch lieber noch weiter zu Hause. Und dann ging das Ganze auch noch mal viel heftiger los. Also jetzt sind wir so auf dem Zeitstrahl bei ungefähr 2,5 Wochen. Ich war 2,5 Wochen krank, ohne zu wissen, was es ist. Ein Test war negativ. Und dann startete diese Erkrankung sozusagen in Phase 2 mit, also vor allem dann auch mit so Symptomen im Atemwegsbereich und dieser extremen Kurzatmigkeit. Ich hatte extremes Herzrasen. Also ich hatte einen Ruhepuls von 130. Wahnsinn. Und war einfach völlig am Arsch, kann man sagen. Durch dieses extremes Herzrasen bin ich dann ins Krankenhaus, weil ich dachte, okay, hier stimmt was nicht. Ich muss jetzt mal kurz gucken, was los ist. Die konnten aber auch nichts für mich tun, weil sie konnten mich nicht ins MRT schicken. Die haben mich also wieder nach Hause entlassen. Ich glaube auch im Hinblick, dass sie dachten, naja, sie ist noch jung und sie kriegt das schon hin. Mhm. Plus, sie haben auch erst mich gar nicht testen wollen, weil die auch dachten, nee, das ist irgendwie was anderes. Sie hat eine Mandelentzündung und sie hat ein Magen-Darm-Syndrom. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war das alles noch so neu, dass auch im Krankenhaus du gemerkt hast, die Ärzteschaft war eigentlich total überfordert, auch diagnostisch. Als dann ungefähr ein guter Monat vorbei war, wurde ich aus der Quarantäne dann entlassen. Es gab nämlich dann auch einen positiven Test noch. Jetzt habe ich es ein bisschen falsch rum erzählt, aber genau.
Das alleine ist ja schon ungewöhnlich in der Hinsicht, dass man sagen würde, nach 2,5 Wochen, es ist eigentlich schon wieder vorbei. Also,
wenn ich Glück habe, wenn ich
genau, milden Verlauf habe. Bei milden Verläufen kann das dann eben schon abgeklungen sein. Es gibt ja auch Leute, die sind asymptomatisch. Mhm. Also es gibt diese ganz vielen verschiedenen Verläufe. Meiner war irgendwie, haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, meiner war irgendwas zwischen mild und schwer. Also man wird wahrscheinlich sagen moderat.
Man muss ja auch sich das nochmal in Erinnerung rufen, wie das im März 2020 war. Also waren wir noch in der Anfangsphase kurz vorm Lockdown oder da ging es gerade los. Und da drehte sich gerade erst die Stimmung von, das ist alles gar nicht so schlimm, hin zu, doch, wir müssen es doch ernst nehmen. Mhm. Also dieser Grippevergleich, der war ja da auch von offizieller Seite, ging der noch viel mehr aus. Also eher keine Panikmodus. In dieser Stimmung bist du dann krank geworden und alle anderen um dich herum waren quasi völlig im Unklaren und das hast du auch quasi zu spüren bekommen.
Das habe ich sehr zu spüren bekommen und es ist im Prinzip seither, schon damals bis heute, oblag es sehr stark mir selbst, mich in dieses Thema reinzuarbeiten. Und das habe ich sozusagen damals dann auch schon getan, weil ich irgendwie gedacht habe, Moment, das ist irgendwie seltsam. Also mir war relativ schnell klar, dass das kein normaler Magen-Darm-Virus ist. Das war mir auch schon vor meinem ersten negativen Test klar, weil ich das so noch nie kannte. Also ich habe Magen-Darm-Probleme gehabt in meinem Leben zuhauf. Und das hatte sich nicht angefühlt wie das, was ich kannte. Es hat sich auch nicht angefühlt wie eine Grippe. Und das kann man auch nochmal wirklich bekräftigen. Der Grippevergleich ist klar, weil wir halt keinen besseren Vergleich haben, aber er kommt viel zu kurz und er ist, also in meinem Fall auf jeden Fall, war das nicht vergleichbar mit irgendwas, was ich vorher hatte. Allein schon, weil ich das Gefühl hatte, es war so ein Wandervirus, also es war so ein kleiner Zirkus in meinem Körper, der wirklich jeden Tag auch andere Symptome ausgespuckt hat. Also die Symptomvielfalt habe ich bei keiner anderen Infektion, die ich je hatte in meinem Leben, erlebt. Und das erklärt sich auch, weil wir dann ja irgendwann rausgefunden haben, dass Covid eben keine alleinig respiratorische, also sozusagen Atemwegserkrankung ist, sondern eine Multiorganerkrankung. Und ja, das kann man an meinem Verlauf ganz gut sehen, sozusagen durch die Beteiligung auch von zum Beispiel meinem Herzen. Ich war dann, wie gesagt, kurz im Krankenhaus. Die Ärzte waren total überfordert. Die haben sehr stark darauf geachtet, dass nur Leute aufgenommen werden, die wirklich sehr schwer krank sind. Und das war für mich auch logisch. Deswegen habe ich natürlich keinen Aufstand gemacht, bin also wieder nach Hause. War dann aber ein paar Tage später wieder da, weil sich die Situation noch verschärft hatte. Und bin dann auch wieder nach Hause geschickt worden. Also im Endeffekt war das relativ krass für mich, weil ich war die ganze Zeit alleine auch in Quarantäne, mit diesem Zustand umzugehen. Also diese Isolation auch für mich war spezifisch echt schwierig, weil ich nicht wusste sozusagen, ab wann ruft man denn jetzt die Feuerwehr? Also diese Entscheidung zu fällen, das weiß ich noch, war für mich echt schwierig. Meine Familie hat mich da ein bisschen beraten und auch eine Ärztin, die ich angerufen hatte, die dann meinte, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, mach das mal. Weil das ist echt schwierig, wenn man so jung ist und immer hört, nur ältere Patienten sind sozusagen gefährdet. Im Nachhinein, wie gesagt, war ich wahrscheinlich nicht so schwer betroffen, dass es hätte so richtig schief gehen können. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass wenn man eine Infektion hat und das Gefühl hat, okay, jetzt geht hier was schief, dann sollte man nicht lange zögern und es auch tun. Ne?
Was ich nur nochmal so von außen über diese Zeit auch sagen möchte, kurz, ist auch interessant und das wird sich auch so durch die Folge ziehen, dieses Thema mit dieser Verunsicherung am Anfang. Niemand weiß, damit umzugehen, niemand weiß wirklich schon Bescheid und du quasi in Echtzeit als eine der Ersten, die sich mit in Deutschland angesteckt hat und dann immer in Echtzeit das miterleben zu müssen als Betroffene, dass Leute noch keine Klarheit haben, dieses alleingelassen werden und auch selber Expertin werden müssen oder ein Stück weit über die eigene Krankheit. Und ich habe das als Freundin, die mit dir in der Zeit auch öfter mal telefoniert hat, als du eben zu Hause warst, auch schon als wahnsinnig, also mir hat es imponiert, dass du da eben auch auf dich hören konntest und auf deinen Körper und hartnäckig geblieben bist, weil ich auch gemerkt habe, also sie versuchte halt die ganze Zeit irgendwie eine Diagnose zu kriegen, eine Klarheit und sagte immer, ich habe hier nochmal angerufen, ich habe da nochmal angerufen und die müssen jetzt aber nochmal hier vorbeikommen und es muss mich nochmal jemand testen. Und ich dachte immer so, wow, ja, also wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre es halt komplett lost, auf verlorenem Fuß gewesen.
Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eher jemand bin, der halt dreimal nachfragt und auch wirklich recherchiert und sich auch nicht sofort mit allem zufrieden gibt, was einem so Leute im Vorbeigehen mal so sagen. Das hat auf jeden Fall extrem geholfen und deswegen ist das ja auch jetzt der Grund, warum ich hier sitze, weil ich über das Thema gerne aufklären möchte, genau. Aber also um diese Akutphase abzuschließen, irgendwann wurde es wieder besser etwas und ich wurde auch aus der Quarantäne entlassen. Wobei man sagen muss, das Gesundheitsamt hatte jetzt auch nicht wirklich viel Info geliefert. Also die haben mich einmal angerufen und haben gesagt, wenn sie dann und dann symptomfrei sind, dann reden wir nochmal und dann werden sie aus der Quarantäne entlassen. Und das war's. Dann war ich noch eine Woche weiter zu Hause, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Also das war eine heftige Nummer, das habe ich schon gemerkt. Und dann habe ich wieder regulär angefangen zu arbeiten. Und das ging ungefähr ein paar Tage gut. Und ich glaube, am Ende der Woche sozusagen, die ich gearbeitet hatte, kamen Symptome plötzlich wieder in einer Heftigkeit, die mich hat erschrecken lassen. Also ich kannte das von anderen Erkrankungen, dass man, wenn man eine Erkältung so ein bisschen verschleppt hat, dann immer noch mal so ein bisschen rumhüstelt. Aber was da passierte, war wirklich ganz anders. Es kamen sehr viele Symptome der Akutphase einfach in Reinkultur wieder. Und ab dem Moment habe ich mich natürlich sofort extrem erschreckt, habe sofort einen Test wieder gemacht, bin sofort wieder in Isolation gegangen, weil ich natürlich dachte, um Gottes Willen.
Ich habe es einfach noch mal.
Ich habe es vielleicht immer noch. Ich könnte immer noch Leute immer noch infizieren. Also das war eigentlich ehrlich gesagt meine größte Angst, dass ich quasi immer noch infektiös hätte sein können. Dieses Spiel passierte dann im Prinzip mehrfach. Ich war dann immer relativ schwach auch und brauchte mehrere Tage, um mich zu erholen. Hatte immer wieder so diese Symptome und mit leichten Besserungen immer wieder danach.
Jetzt haben wir
Ende April, Anfang Mai haben wir jetzt schon.
Ende April, Anfang Mai. Du galtest quasi, sag ich mal, laut Gesundheitsamt
als genesen.
Als genesen.
Ja, gelte ich immer noch.
Genau.
By the way.
Das heißt, das
sind ja die kranken dich, Genesen in Anführungsstrichen.
Also, weil da ist ja dann noch mal weniger Guidance in der Hinsicht, weil dann fällst du ja auch aus der Supervision des Gesundheitsamtes raus wieder, ja, ne?
Ich fiel raus aus allen Kategorien eigentlich, genau.
Wie ging es dann weiter?
Naja, es ging insofern weiter, als dass ich natürlich gemerkt habe, also was ich ganz, ganz doll gespürt habe, ist, dass ich überhaupt nicht mehr fit bin und dass ich immer noch sehr kurzatmig bin und dass ich kaum Luft bekomme. Das habe ich sehr, sehr früh gemerkt und dass mein Herz immer noch so super schnell schlägt. Und das hat mich natürlich veranlasst zu denken, na ja, wenn man solche Sachen hat, dann geht man mal zum Arzt und man geht im Zweifel auch theoretisch gleich mal zum Facharzt, weil meine Hausärztin war so ein bisschen so, ich bin raus, Fragezeichen, ich weiß nicht genau, was ich hier soll gerade. Die dachte, glaube ich, auch, dass ich eher so psychosomatische Beschwerden habe und auch das war relativ klassisch, wie wir vielleicht später noch hören werden. Und
also psychosomatisch, dass man quasi denkt, das ist der Stress.
Sie hatte den Verdacht, dass ich mit den Erfahrungen aus der Akutphase erstmal nicht gut umgehen konnte und dass ich jetzt sozusagen so hypochondrisch, paranoid irgendwelche Ängste damit verbinde und deswegen jetzt so mir Symptome in Anführungsstrichen einbilde. Genau. Ich glaube, das könnte man jetzt.
Wie so ein negativer Placebo.
Quasi. Genau,
hab ich auch gedacht.
Verunsichert einen natürlich auch selber theoretisch, weil man natürlich auf so einen Arzt oder eine Ärztin auch hört im Zweifel. Ne? Das ist ja auch eine Respektsperson und auch jemand, wo man denkt, der hat eine gewisse oder sie hat eine gewisse Expertise. Und ich habe aber schnell gedacht, nee, ich weiß, dass ich hier nicht hypochondrisch bin. Ich konnte das so genau in meinem Körper spüren und auch mit Dingen verbinden, wie zum Beispiel Anstrengung. Und Stress und allem, aber ich habe sofort gemerkt, das ist irgendwie physisch und es hatte keine Korrelation mit, oh, mir ging es gerade psychisch nicht so gut, sondern eher mit, ich habe mich belastet, ich habe gearbeitet, ich habe irgendwas gemacht. Mir ging es zu der Zeit sogar eigentlich psychisch sehr gut, denn ich war frisch verliebt. Also ich war eigentlich eher so auf so einem positiven, yes, die Erkrankung ist vorbei und jetzt kann ich wieder mein Leben normal leben und war eigentlich total motiviert. Deswegen bin ich dann sehr schnell zum Facharzt, also bin zum Kardiologen und zum Pulmologen, also zum Lungenarzt und zum Herzdoktor sozusagen oder Doktorin. Und dann war ich dort und die waren aber auch komplett damit überfordert, weil die natürlich, für die war das auch komplett neu und die haben dann erstmal so grob organisch geguckt und erstmal nicht so richtig viel gefunden, haben aber auch jetzt keine bildgebenden Verfahren oder so direkt angeordnet oder so. Deswegen war ich da erstmal auch verunsichert, weil das dann hieß sozusagen, also organisch ist da nichts. Es gab so eine Diffusionsstörung oder so, nennt man das, ist auch sehr klassisch, das haben viele Post-Covid. Aber auch das war so ein bisschen so, ja, nehmen Sie mal dieses Spray und das wird schon wieder. Und das war natürlich eine Enttäuschung, weil ich eigentlich schon den Verdacht hatte, nee, das ist irgendwie eine krassere Nummer, aber dann ist eben genau dieser Moment, dass du dich da total verunsichert fühlst. Und das bringt uns nachher nochmal zu so einem Thema. Das ist, glaube ich, auch dieses Verhältnis oft, dass da sitzt ein männlicher Arzt und du bist eine Frau. Mhm. Und Frauen gelten ja ganz gerne dann auch als hypochondrisch oder hysterisch. Und ich glaube, dass das eben oft auch genau der Punkt ist. Jetzt bin ich aber als Frau eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, also jemand, der sich da nicht so leicht verunsichern lässt, weil er sie einfach sagt, Moment mal, ich habe ein Recht auf eine vernünftige Behandlung. Und habe dann einfach angefangen zu recherchieren und habe dann auch eine Selbsthilfegruppe gefunden.
Du hast dann gesucht nach Post-Covid-Betroffenen, habe noch Symptome. Richtig. Wusstest du, hast du da schon was gehört von Chronic Fatigue Syndrom oder
ja, in die Richtung? Ich erinnere mich nicht ganz genau, wie der zeitliche Ablauf so war, aber ich habe, glaube ich, geguckt, gibt es postvirale Erkrankungen? Also kann man nach Viren eigentlich noch länger Folgeschäden haben? Und bin dann auch auf Chronic Fatigue, also ME/CFS gestoßen und auf andere Sachen. Und dann bin ich in diese Gruppe eingetreten. Da waren wir echt noch echt ganz wenig Leute. Mhm. Also es waren wirklich vielleicht 50 oder ein paar hundert. Ich weiß nicht, wie viel wir damals waren, aber sehr, sehr wenig. Habe dann andere Betroffene gefunden, die so deckungsgleich geschildert haben, was mit mir passiert ist, dass ich dachte, okay, da ist ein Indiz, weil es können sich jetzt nicht so viele Leute einbilden, dass das so ist. Und dann wuchs diese Gruppe innerhalb von wenigen Wochen und Monaten so rasant.
Von was für einer Zahl sprechen wir da?
Die ist jetzt, wir sind sehr restriktiv mit der Aufnahme. Wir passen sehr gut auf, wer da reinkommt, weil wir einfach ein gutes Klima wollen.
Okay.
Aber wir haben jetzt ungefähr 5000 Mitglieder. Wir lehnen viele Leute ab, die unsere Fragen nicht beantworten, von denen wir natürlich nie wissen können, ob sie nicht auch doch betroffen sind. Wir schreiben denen zwar allen einzeln nochmal so, hey, du kannst dich nochmal bewerben, aber bitte beantworte diese Fragen.
Also es ist eine Gruppe auch auf Social Media.
Genau, es ist eine Facebook-Selbsthilfegruppe. Und da ist sozusagen das Thema, dass du erstmal reinkommen musst. Wir haben eine harte Tür, weil wir sagen, wir wollen wirklich auch Leute aussieben, die nicht betroffen sind oder
die nur
mal so ein bisschen gucken wollen. Voyeuristisch
ein bisschen mitlesen wollen vielleicht oder wie auch immer.
Also wir nehmen nicht nur Betroffene, wir nehmen auch pflegende Angehörige und nahestehende Angehörige auf, weil wir sagen, auch die müssen ja mit diesen Folgen umgehen und auch die müssen wissen, womit sie zu tun haben. Und es gibt auch Leute, die sind so schwer betroffen, dass die sich gar nicht selber um diese ganzen Prozesse kümmern können. Ja. Deswegen nehmen wir die auch auf. In der Gruppe ging das relativ schnell nach oben. Wir sehen, dass diese Zahl weiter wächst. Es gibt immer wieder natürlich nach diesen Wellen auch wirklich viele Beitritte. Und dann gibt es im Sommer immer so eine Phase, die so ein bisschen milder ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Monaten schon wieder wirklich viele neue Mitglieder bekommen werden. Leider. Also ist ehrlich gesagt der Club, in dem ich am ungernsten bin und auch Leute niemanden auch eigentlich da sehen will.
Hi, hier unterbricht Alice mit einer kurzen Faktenzusammenfassung zum Thema Long-Covid, sofern mir das gerade möglich ist, weil ganz durchdrungen hat man das alles noch nicht. Also, wenn Menschen über langwierige Krankheiten reden, die durch Covid ausgelöst wurden, dann fallen meistens unterschiedliche Begriffe, sowas wie Post-Covid und Long-Covid. Und im Netz findet man da unterschiedliche Definitionen, aber damit sind meist Krankheiten oder Symptome gemeint, die länger als 12 Wochen nach der Ansteckung anhalten. Und diese Menschen, die davon betroffen sind, gelten statistisch als genesen, sind aber weiterhin krank. Und das können Erkrankungen von Herz, Niere, Leber, Lunge, Psyche, aber auch Erkrankungen des Nerven- und Immunsystems sein. Und von solchen Post-Covid-Erkrankungen sind ungefähr 10% aller Menschen betroffen, die Corona hatten. Und in Deutschland bedeutet das also um die 400.000 Menschen. Und das ist noch konservativ geschätzt. Eine der häufigsten Long-Covid-Krankheitsbilder ist CFS, also Chronic Fatigue Syndrome, oder auch ME/CFS genannt. Das ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. Man geht davon aus, dass sich in dem Fall von ME/CFS das Immunsystem nach einer Corona-Infektion nicht regeneriert hat. Nicht alle Menschen, die unter ME/CFS leiden, hatten vorher Corona. Diese Krankheiten gab es nämlich auch schon vorher, auch im Zusammenhang mit anderen SARS-Viren.
Aber die Zahl der MECFS-Erkrankten ist seit der Pandemie natürlich rasant gestiegen und steigt weiterhin, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wenn Leute nach Corona diese Fatigue-Anzeichen haben, dann spricht man auch von Post-Covid-Fatigue. So, jetzt geht's weiter.
Wir haben jetzt irgendwie so Chronic Fatigue Syndrome so ein bisschen so hier reingeslippt, aber wann war das, dass das genau irgendwie klar ist, dass das ein, dass das deine Diagnose ist Post-Covid?
Ich war jetzt in dem Zustand noch ziemlich verwirrt, wusste nicht, was los ist, aber habe dann auch in der Gruppe mitbekommen, es gibt da die Charité Fatigue-Ambulanz in Berlin, glücklicherweise in der Nähe meines Wohnortes sozusagen und habe dann relativ früh Kontakt aufgenommen zu Professor Scheibenbogen. Professor Scheibenbogen ist die Expertin für Fatigue oder für CFS, ME-CFS in Deutschland und für postvirale Erkrankungen letztlich Immunologin. Und die wollte mich aber erstmal gar nicht sehen. Nicht, weil sie böse ist, sondern weil das Kriterium, wann man sich dafür qualifiziert, in diese Ambulanz zu gehen, lag, glaube ich, damals bei mindestens 3 Monaten nach Infektion. Die offizielle Diagnose in Deutschland läuft meines Erachtens so. Ich muss immer sagen, Disclaimer, ich bin keine Medizinerin und ich bin kognitiv eingeschränkt. Vielleicht mache ich Fehler. Aber meines Erachtens ist die Diagnose für MECFS erst nach 6 Monaten zu stellen. Also du musst diese Fatigue-Symptome mindestens 6 Monate haben. Dafür gibt es Diagnosekriterien. Die kann man sich auch, wenn man Arzt oder Ärztin ist, auch auf der Charité-Fatigue-Seite holen. Es ist nämlich sehr wichtig, um CFS und MECFS ranken viele Missverständnisse. Also es ist eine Krankheit, die komplett missverstanden wird und die auch sehr unbekannt ist leider, obwohl sie sehr viel häufiger vorkommt, als die Menschen denken. Also die ist eben keine seltene Krankheit in Zahlen, sondern betrifft quasi ziemlich viele Menschen. Und diese Unterscheidung in diesen Begrifflichkeiten ist tatsächlich, wie du sagst, Alice, noch sehr schwierig. Ich würde mal jetzt sagen, für diesen Beitrag können wir uns vielleicht einfach darauf einigen, also nur für diesen Beitrag jetzt, dass wir bei Long-Covid über Spätfolgen reden, die mindestens 4 Wochen anhalten und dann vielleicht auch sogar erst nach 3 Monaten, also danach noch bleiben, weil was sich zeigt, ist, dass bei den schwerer betroffenen Patienten, wie bei mir zum Beispiel, das ist sozusagen eine leider bisher endlose Geschichte. Also es gibt gar nicht unbedingt so viel Daten dazu, dass das dann nach einem halben Jahr auf jeden Fall vorbei ist, sondern bei manchen schleicht es sich so ein bisschen aus oder wird milder. Aber die Leute, die schon relativ lange betroffen sind, bleiben meistens auch ziemlich lange betroffen. Also in Zahlen kann man das beobachten, dass eben die Leute, die es ein halbes Jahr haben, dann auch gerne ein Jahr haben und ongoing sozusagen.
Können wir schon, wie du bei Frau Scheibenbogen reingekommen bist, ist das dann quasi schon der nächste Schritt oder haben wir was übersprungen?
Nee, ich bin dann da reingekommen und Scheibenbogen war ganz überrascht. Ich hatte dann immer die 3 Monate voll und habe dann gesagt, so jetzt aber hier bitte. Und Scheibenbogen war ganz überrascht, weil ich damals schon die Kriterien für MECFS erfüllt habe. Und sie hatte die Hoffnung, glaube ich, dass so Fälle wie ich eher nicht auftreten. Und war dann, glaube ich, ja, ich meine, hoffnungsfroh war sie natürlich nicht, weil ihr Ziel ist es natürlich immer, Patienten nicht zu sehen. Also genauso wie ich sie nicht in der Gruppe haben möchte, möchte Professor Scheibenbogen keine Patienten, weil die Erkrankung so fies ist. Und dazu kann man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was sagen. Ja. Also Long-Covid, dieser sozusagen Verlauf, dass du Spätfolgen entwickeln kannst nach der Infektion. Da gibt es erstmal die Gruppe, die schwer betroffen war schon in der Akutphase und die dann im Krankenhaus lag, vielleicht intensiv und die dann auch häufig schwere Organschäden haben oder Organschäden, die dann ausheilen können. Auch die sind häufig von Fatigue betroffen, aber diese chronische Fatigue im Sinne eines MECFS ist eben nochmal was anderes. Das Kardinalsymptom von MECFS ist letztlich Post-Exertional Malaise, auch kurz genannt PEM. Post-Exertion heißt sozusagen nach Beanspruchung oder nach Belastung.
Ja, genau. Du hattest nach das Belastung. Ja auch geschrieben, ne? Dass nach der ersten Arbeitswoche quasi dich wieder angestrengt hast. Und
das ist genau das, also eigentlich das, was am zuverlässigsten auch hilft, das zu diagnostizieren. Also Menschen strengen sich an. Das kann im Zweifel was ganz Simples sein. Das muss gar nicht jetzt sein, ich habe die ganze Woche hart gearbeitet, sondern es kann sowas sein wie Ich habe halt versucht, in den dritten Stock zu gehen oder ich habe versucht, irgendwas zu tun. Das hängt halt sehr stark davon ab, wie schwer du betroffen bist. Und dann verschlechtert sich alles. Und das Gemeine ist oft ein bisschen zeitverzögert. Also es ist nicht so, oh, ich habe gerade was Anstrengendes gemacht und jetzt geht es mir schlecht, sondern ich habe möglicherweise gestern oder sogar vorgestern was gemacht, was irgendwie zu anstrengend war und habe dann einen sogenannten Crash. Also es geht einem dann in relativ kurzer Zeit sehr schlecht und diese Symptome können dann Tage und sogar Wochen andauern. Das ist mir auch passiert sozusagen. Da, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber überhaupt nicht, was das ist. Und ich konnte auch oft den Zusammenhänge nicht klar machen. Also dass sozusagen meine Fahrradtour von gestern, die ich versucht habe zu machen, was mit zwei Tage später, jetzt habe ich wieder irgendwie alle Symptome zu tun haben kann, das wird einem überhaupt nicht klar,
soll das verstehen,
wenn man für das Thema nicht sensibilisiert ist. Genau.
Und dann noch in diesem, mit diesem Zusatz, dass Leute hier sagen, es ist psychosomatisch. Ja. Also das ist halt ja auch in irgendeiner Form, also ich kann mir nur vorstellen, dass man einfach irgendwie dann noch mal mehr denkt, ah, vielleicht muss ich mich einfach nur zusammenreißen. So, vielleicht stelle ich mich ein bisschen an oder ich muss irgendwie einfach mal ein bisschen klarkommen. Sozusagen in einem sehr salopp gesagt, dass das ja auch so ein bisschen das Signal ist, was du so ein bisschen bekommen hast.
Das ist das Signal, was jeder, der sozusagen von chronischer Fatigue, CFS betroffen ist. Die meisten Ärzte sind mit dem Krankheitsbild nicht vertraut und auch in Rehabilitationseinrichtungen wird eigentlich bis heute sehr häufig. Es scheint sich langsam ein bisschen ein Wandel zu ergeben, aber ich sage wirklich noch langsam, wird eigentlich immer versucht, über Aktivierung, also über Sport und sozusagen mehr wieder Aktion, den Patienten wieder sozusagen zu bessern. Mhm. Und das ist in diesem Fall total kontraproduktiv und sogar wirklich also schädlich. Ja, also ich habe das Gott sei Dank nicht so sehr versucht, weil ich eben sehr viel mehr bei meinem Körper war und auch mir selber mehr vertraut habe. Ich habe zum Beispiel bis heute kein Belastungs-EKG machen lassen, weil ich einfach gesagt habe, nee, ich brauche kein Belastungs-EKG machen, wenn ich weiß, dass ich schon bei einem Stockwerk so außer Atem bin, dass ich fast in Ohnmacht falle. Warum soll ich das machen? Wofür sozusagen? Und da habe ich mich immer sehr stark verteidigt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass ich eben auch, glaube ich, wirklich das Selbstbewusstsein habe, irgendwo auch Stopp zu sagen und mich dagegen zu wehren. Und meine Angst ist natürlich sehr stark und auch berechtigt, dass viele PatientInnen das nicht tun.
Ja, also ich glaube, ich hätte das in deiner Situation das nicht gemacht. Wenn ich einfach mich in deine Lage versetze, dann glaube ich, wäre ich schnell so gewesen, ich muss mich einfach nur ein bisschen mehr zusammenreißen und dann geht das schon oder so.
Was ich auch noch total krass finde in dieser ganzen Geschichte, was mich, als ich immer wieder zwischendurch haben wir ja mal gesprochen und es hat dann auch lange gedauert, bis ich dich mal draußen im Garten irgendwo mal treffen konnte. Ja, da, diese Fülle an unterschiedlichen Symptomen, also wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was Frau Dr. Scheibenbogen auch so erzählt, von der gibt es verschiedene Vorträge und Beiträge, das ist sehr eindrücklich, wie sie eben schildert, was für viele, viele, viele unterschiedliche Symptome es gibt. Und das, was Alice gerade beschrieben hat, ne, dieses, man weiß gar nicht richtig, wie soll man da irgendwie selber eine Klarheit kriegen. Das wird ja noch mehr verstärkt, wenn Leute einfach auch, also zum Teil ganz deckungsgleiche Symptome haben, aber es auch einfach wahnsinnig unterschiedliche Dinge gibt. Ne? Also du beschreibst dieses Herzrasen, kognitive Einschränkungen, aber es kann ja auch die Sehkraft beeinträchtigen oder der Nächste hat ganz schlimme Kopfschmerzen oder was auch immer. Mhm. Also eine Fatigue, da denkt man natürlich an Schlappheit, an Müdigkeit, aber es ist einfach sehr, sehr ja, unterschiedlich, was du mir auch erzählt hast, ne? Wie zum Beispiel Wärme sich auswirkt oder was auch immer. Also es gibt so viele unterschiedliche Faktoren. Und das macht es einfach wahnsinnig kompliziert. Ne?
Ja, es ist hochkomplex. Und ich glaube, ich bin der Sache auch noch gar nicht gut auf der Spur jetzt, in dem, wie ich darüber berichte. Nämlich Post-Covid, Long-Covid, wie auch immer wir es nennen wollen, können eben Folgeschäden organischer Natur sein. Das haben wir schon gesagt. Dann können es Sachen sein wie bei mir. Das sind neuroimmunologische Spätfolgen, die man dann vielleicht auch schon in so Syndrome gliedern kann. Ich habe zum Beispiel eben ME-CFS und eine Dysautonomie namens POTS. Und diese autonomen Manifestationen, also die autonomen Folgen, die es gibt, autonom heißt autonomes Nervensystem. Das ist das Nervensystem, das für die Steuerung von vielen unbewussten Körperfunktionen zuständig ist. Wenn da eine Dysregulation, also eine Störung vorliegt, dann hat das auch einen Rattenschwanz im Endeffekt von möglichen Symptomen. In meinem Fall ist das vor allem Tachykardie im Stehen, heißt Herzrasen, sobald ich stehe. Und damit einhergehend dann eine Kurzatmigkeit. Also es ist so ähnlich wie Covid am Ende nochmal in klein. POTS wirkt sich auf so viele Organsysteme aus, weil wenn sozusagen die Sauerstoffversorgung des Gehirns und der Organe nicht richtig funktionieren, das ist letztlich auch nochmal so ein Überthema von Long-Covid, aber es überlappt sich halt total viel. Mhm. POTS macht allein schon echt ziemlich viel spektakuläre Schwierigkeiten und ist auch eine dieser Krankheitsbilder, die signifikant schlecht diagnostiziert werden, oft fehldiagnostiziert werden als Angststörung oder Panikstörung, betreffen ungefähr, ich glaube, 80% mindestens sind Frauen. Und MECFS, eine verwandte Krankheit oder ein verwandtes Krankheitsbild, auch das hat unglaublich verschiedene Auswirkungen. Also zum Beispiel sowas wie eine Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen. Also wenn du im Crash bist, dann willst du eigentlich gar nichts mehr hören und sehen. Da willst du in absoluter Stille nur noch vor dich hin vegetieren. Ich kann das Gefühl nur beschreiben, als wäre in mir drin ein riesen Bienenschwarm. Also deswegen dieses Wort Müdigkeit ist so falsch, weil ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin wahnsinnig erschöpft. Ich habe keine Energie, aber in mir drin tobt wie so ein Sturm und es ist wie so ein Kampf. Also es ist total krass. Dieses Gefühl kann ich mit nichts anderem vergleichen. Und es ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit einer Panikattacke. Ja. Also ich kann jetzt hier Full Disclosure sagen, ich hatte in meinem Leben schon eine Panikattacke. Ich weiß also, wie sich das anfühlt. Es ist überhaupt nicht dasselbe. Es gibt überlappende Symptome. Dein Herz kann rasen und du bist vielleicht auch verwirrt oder nicht in einem klaren Zustand. Aber das ist ein Zustand, der kann richtig lange anhalten. Und eine Panikattacke ist im Zweifel sehr heftig und kurz. Du kannst auch immer wieder natürlich so Wellen haben als depressiver Mensch sicherlich. Aber das ist sozusagen auch das Kernproblem. Das abzugrenzen gegen psychische Krankheiten ist auf den ersten Blick nicht so leicht. Genau. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass bei MECFS eine Sache sich doch sehr stark unterscheidet. Und zwar Menschen, die zum Beispiel Depression oder Burnout haben, denen tut Aktivierung im Allgemeinen sehr gut. Die fühlen sich danach meistens besser. Mhm. Die profitieren von Aktivierung, die profitieren davon, mal wieder in Gang zu kommen. Auch wenn ich nicht jetzt sagen will, ihr müsst allen Leuten das immer nur raten. Das ist nämlich gar nicht so schön, wenn man Depression hat und immer hört so, du musst einfach mal wieder Sport machen.
Knallblut essen.
Aber Patienten scheinen davon viel mehr zu profitieren, sich zu aktivieren, auch sozusagen wahrscheinlich ihren Körper mal zu spüren, diese ganzen Themen. Ja. Während Patienten mit MECFS das eben eher schadet. Und zwar so, dass sie sich danach verschlechtern. Und das ist eigentlich auch sozusagen das signifikanteste Kriterium, um das abzugrenzen. Mhm. Es gibt noch ein paar weitere, da kann man sich auch wirklich noch mal genauer informieren. Wir können sowas auch mal verlinken.
Genau, packen wir in die Shownotes, die Seiten, die du
nur das macht es mega schwer für ÄrztInnen, das abzugrenzen. Und wenn du dich noch nicht so tief da rein gelesen hast, dann ist das erstmal total überfordernd.
Für mich hört sich das aber auch so an, was gerade der große Unterschied ist, ist, dass das eine psychische Diagnose ist und das andere aber vor allen Dingen eine physische Diagnose ist.
Absolut.
Wenn du sagst, das betrifft dein Nervensystem und so weiter. Also, weil das ist jetzt auch meine Frage, ist CFS oder Long-Covid, gibt es da auch psychische Diagnosen in der Hinsicht?
Mit Sicherheit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich überfragt, inwiefern da die Prävalenz ist, also was, wie häufig, wo auftritt. Es gibt einen Haufen Psychodiagnosen nach Covid. Und das will ich auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, man kann auch nur in Anführungsstrichen psychologische Spätfolgen haben. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass ziemlich viele Patienten, die mit psychologischen Diagnosen nach Hause gehen von Ärzten, eigentlich physische Spätfolgen haben. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass das andere nicht auch auftritt und nicht vielleicht auch in großer Zahl. Ich glaube aber trotzdem, dass, oder was heißt ich glaube, ich sehe es halt in der Gruppe. Wir haben das vorhin noch nicht so ganz klar gemacht. Vielleicht diese Gruppe, in der ich gelandet bin, da bin ich sehr schnell Admin geworden. Mhm. Also auf Facebook gibt es dann so Leute, die das administrieren und habe dann auch angefangen, mich damit so ein bisschen mehr zu beschäftigen, auch inhaltlich. Und bis hin sozusagen zu einem jetzt so eine Art Aktivismus. Ich glaube aber sozusagen, was ich sehr schnell gesehen habe bei anderen Patienten, ist, denen ging es im Prinzip genau wie mir. Die haben erstmal so sehr viel Ratlosigkeit bekommen. Denen wurde halt sehr oft gesagt, ihr bildet euch das ein, ihr müsst nur mal wieder Sport machen, also dieser Klassiker. Woraufhin das natürlich selten irgendeine gute Konsequenz hatte, im Gegenteil. Und die Gefahr dieser Psychologisierung oder Psychomatisierung ist halt super hoch. Und deswegen, glaube ich, ist die Statistik im Moment, die wir haben, so offizielle Statistiken von zum Beispiel Krankenkassen, auch mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil ich denke, es werden sehr viele Leute als psychisch eingestuft, die eigentlich in dieser physiologischen Ecke landen sollten.
Dazu habe ich mal eine ganz platte Frage an euch, weil jetzt ist doch auch mal so die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es sind auch viele, mehrheitlich Frauen von dieser Krankheit betroffen, es sind auch viele junge, verhältnismäßig junge Frauen betroffen, auch in unserem Alter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird ja auch so beschrieben, ne? In den Definitionen sind sehr häufig, Long-Covid trifft häufig Frauen, die in Pflegeberufen oder körpernahen Berufen tätig sind, also zum Beispiel auch als Erzieherinnen oder so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du und ich, wir sind selbstständig, wir sind da in gewisser Hinsicht privilegiert, wir können uns unsere Arbeitszeiten zum Teil selbst gestalten, nicht immer, und sicherlich hast du da auch viele Einbußen gehabt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Erzieherin in einer Kita arbeite, dann kann ich streckenweise wahrscheinlich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Weil wenn wir jetzt darüber reden, dass, ne, ich zum Beispiel ein Kind nicht mehr heben kann über länger, dann habe ich natürlich ein Problem, oder auch als Friseurin oder was auch immer, ne? Und dann ist für mich natürlich auch die Frage, um zurückzukommen auf dieses Thema mit den psychischen Erkrankungen oder Diagnosen, dann ist es doch auch relativ wahrscheinlich, dass jemand, der vielleicht komplett seine Arbeit nicht mehr ausüben kann und in Existenznöte gerät, dann vielleicht auch eine Depression oder eine Angststörung noch als Resultat entwickelt. Ne? Also Arbeitsunfähigkeit als junge Person, die Frage, das sind alles wahrscheinlich unfassbar viele Themen, die man alle heute gar nicht besprechen kann, aber bekomme ich eine Versicherung? Wer zahlt für mich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was ist los? Wer kommt für mich auf? Wie kriege ich das überhaupt belegt? Was ist mit den Leuten, die das gar nicht belegen können, dass sie diese Krankheit haben? Also das sind ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Probleme.
Absolut. Und das habe ich in der Gruppe sehr schnell gesehen, dass diese Probleme uns alle betreffen. Mhm. Der Hauptteil der Betroffenen stammt auch gerne mal aus Berufen, die nicht besonders gut bezahlt sind, die auch sehr anstrengend sind, physisch oder psychisch. Die können zu großen Teilen nicht zurückkehren in den Job. Und das ist auch für mich, wenn man es so ein bisschen runterbrechen will, was das Drama jetzt ist mit Long-Covid, auch politisch ist. Das sind die Menschen, die uns schon seit jetzt fast 2 Jahren durch die Pandemie bringen. Ja. Die erkranken selbst, werden Opfer dieser Pandemie und werden dann auch noch völlig vernachlässigt.
Weil da können wir ja mal jetzt drauf eingehen. Wir haben jetzt sehr viel über die gesundheitlichen Folgen geredet, aber es gibt, wie du ja schon eingeleitet hast, eine Reihe von sozialen Folgen. Ja. Und wenn ich mich an die politischen Entscheidungen erinnere, wem wird geholfen? Dann war das vor allen Dingen, waren die Leute im Fokus, die quasi wirtschaftlich betroffen sein werden, die aber jetzt gar nicht gesundheitlich betroffen waren. Also was für eine Unterstützung bekomme ich nicht, weil ich meinen Laden schließen muss wegen Lockdown, sondern weil ich langfristige Folgen habe. Gab es da politische Unterstützung oder gab es da in irgendeiner Form Hilfsangebote?
Und da möchte ich nur kurz einhaken. Ich möchte das direkt auch weiterführen. Das ist auch interessant, weil man könnte jetzt sagen, ja, das hat ja keiner gewusst, dass es Long-Covid geben würde oder auf welche Art oder wie viele Betroffene. Aber das stimmt ja auch so nicht, weil Covid-19 ist jetzt nicht die erste virale Erkrankung, die vielleicht solche Folgen hat oder ne, wo man einfach, wie gehen wir generell, genau, wie gehen wir generell, gibt es eine, wie steht es da um die Forschung und so weiter? So, oder,
das sind alles gute Fragen. Es war, also postvirale Erkrankungen gibt es schon, seit es Viren gibt, und die Forschung dazu ist quasi non-existent. Die Betroffenen sind 75-80% Frauen, und dann, ich meine, ich habe mich viel mit feministischen Themen in den letzten Jahren beschäftigt, und mir wurde dann so ein bisschen klar, da muss es irgendwie einen Grund geben, warum das zusammenhängt. Also es ist, da scheint irgendwas zu korrelieren. Und es ist auch sehr gut zu beobachten, dass zum Beispiel die meisten ForscherInnen weiblich sind zu den Themen. Aus anderen sozusagen medizinischen Bereichen weiß man einfach, dass Krankheiten, die Frauen betreffen, eben oft marginalisiert werden, dass Frauen in der Medizin an sich oft Hürden haben, die extrem hoch sind. Das heißt,
Endometriose, wir sind alle damit groß geworden, wer seine Tage hat und sich über Tage Schmerzen hat, der stellt sich nur an und ist gar nicht schlimm.
Genau, und es gibt richtig so, es gibt so Untersuchungen sogar, die finde ich ziemlich extrem, dass Frauen, die Schmerzen haben, einfach viel seltener Schmerzmittel verschrieben bekommen und. Also das ist ein Rattenschwanz.
Nochmal schlimmer bei Frauen of Color.
Ja, ne? Genau. Also das
geht dann weiter.
Ne? Intersektionell, das ist auch ein Thema, das kann ich tatsächlich, wir haben auch wenig Daten ja bisher zu dem Thema, aber das ist in den USA, glaube ich, viel mehr noch ein Thema, weil es da vielleicht schon besser untersucht wird. Natürlich, wenn du als Mensch mit Migrationshintergrund oder als Person of Color in irgendeiner Form im medizinischen System aufprallst, hast du einfach schon mal schlechtere Startbedingungen. Und das ist natürlich in so Pandemiezeiten wahrscheinlich noch extremer, dann mit aufgehitzter politischer Stimmung. Also es sind einfach an allen Ecken und Enden eine Menge Probleme, was das betrifft. Und also das sind Dinge.
Da muss man sich ja auch nur mal vor Augen halten, was du hier gerade ja auch abgerissen hast an medizinischen Genauigkeiten, an Fachbegriffen, wie du dich da eingelesen hast, ne? Dass du das auch schaffst neben deiner Arbeit noch und trotz deiner Erkrankung und trotz, ne, immer wieder auf und ab in deiner Erkrankung, ist es ja einfach auch krass für Leute, die, ne, das überhaupt zeitlich nicht einrichten können oder eine Sprachbarriere haben oder was auch immer. Ne? Also das ist ja wirklich, was man da selber leisten muss momentan noch, um irgendwie selber Herrin oder Expertin für seine eigene Situation zu werden, weil man es sonst nicht schafft.
Exakt.
Das ist ja einfach kein Zustand.
Ja, und dann einfach eben nochmal absolut in dieser Situation, wo man eigentlich, wo es genau um Erschöpfung und Überbelastung geht.
Also
diese Überbelastung dann doch auf sich zu nehmen.
Das ist die Ironie sozusagen. Du bist so geschwächt, dass du das eigentlich gar nicht leisten kannst. Aber um irgendwie zu überleben und dich nicht noch weiter zu chronifizieren und nicht noch zu verschlechtern, musst du halt irgendwie an diese Infos kommen. Und das ist auch ein bisschen der Beweggrund für diesen Aktionismus bei uns in der Gruppe, dass wir einfach gesehen haben, wenn wir das nicht machen, macht es keiner. Es geht halt keiner irgendwo hin. Und das ist aber auch die Krux. Wir können nicht mal demonstrieren. Dafür sind wir einfach zu schwach. Wir können uns ja nicht mal irgendwo draußen hinstellen.
Für ein paar Stunden, nee. Ja.
Also ich denke manchmal auf so Kampagnenideen rum, dass wir irgendwie alle uns da mit so Betten hinrollen lassen oder so. Aber es ist ja auch alles nicht zu machen. Also die Ressourcen sind nicht da und die Kräfte, ne? Also es ist schon krass. Und diese Benachteiligung eben von People of Color und Frauen in der Medizin sind halt echt relevante Themen. Klar. Also,
weil es einfach diese Parallele gibt, eben dass eben Schmerzen unterschätzt werden oder auch die Intersektionalität. Ne? Also eben es gibt auch Frauen of Color, aber dass Schmerzen unterschätzt werden, dass die Datenlage einfach sehr viel geringer ist. Mhm. Also dass einfach Daten, ganz viele Forschungen einfach auf den Daten von Männern beruhen hauptsächlich und von weißen Männern beruhen hauptsächlich.
Yes.
Cis-Männern in dem Fall. Und das ist, also das einfach natürlich super benachteiligend ist. Und dann auch wiederum, ne, wenn diese Erkenntnis, also eben dieser absolute Teufelskreis, wenn es wenig Datenlage gibt, dann gibt es wenig Evidenz, gibt es wenig Erkenntnisse oder geringere, schwächere Erkenntnisse, dann gibt es keine Gelder, weil man sagt, man weiß zu wenig, aber man muss ja auch erstmal Gelder locker machen, um Dinge rauszufinden.
Ja.
Dann vor allen Dingen, wenn dann gleichzeitig bei der Diagnose schon super viele Leute einfach nicht diagnostiziert, also wenn es quasi schon Leute wieder nach Hause geschickt werden, dann heißt es auch immer noch eher, es sind nicht so viele betroffen, wie es eigentlich ist. Wie es eigentlich
klar, ist. Und besonders die Leute, die gar keine Diagnose bekommen, sind ja die, pardon my French, aber die sowas von gearscht sind, weil die eben keinen Nachweis haben. Und das ist auch eine relevante Größe. Ich bin ja nur getestet worden, weil es mir so schlecht ging, dass ich im Krankenhaus war. Mhm. Super viele Leute wurden nie getestet in der ersten Welle.
Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass einfach der Verlauf, der Covid-Verlauf nicht korreliert mit dem, was danach passiert.
Richtig, du kannst auch asymptomatisch gewesen sein und dann in Zeitverzögerungen irgendwann Symptome, die du dir nicht erklären kannst, neurologisch zum Beispiel irgendwie bekommen, dass du plötzlich Probleme hast, dass dein Körper zuckt oder dass du Nervenschmerzen hast oder dass du Brain Fog hast, dieser Gehirnnebel, also so Schwierigkeiten, überhaupt klar zu denken, kognitive Einschränkungen ohne Ende, Wortfindungsstörungen, noch und nöcher. Also es kann einfach passieren. Oder eben diese Belastungsintoleranz, diese Fatigue, PEM, dass das plötzlich auftritt und du denkst, hä, wie, was? Und du hast keine Ahnung, warum. Und vielleicht hattest du aber irgendwann mal ein paar Symptömchen, sag ich mal, wurdest nie getestet und musst dir dann aber überlegen, woher kommt denn das jetzt? Diese Leute sind so lost und deswegen eben ist es super wichtig, dass alle was davon hören, damit das diagnostiziert werden kann, damit als zumindest als Ausschlussdiagnose das passieren kann. Weil, ja, ein ganz fieses Beispiel ist, bei den meisten Post-Covid-Ambulanzen, also die, die sich an Unikliniken gegründet haben, um das so ein bisschen zu beleuchten und auch mit diesen Patienten umzugehen, da ist bei sehr vielen die Auflage, dass du einen Nachweis brauchst. Das heißt, da fallen Patienten so oft durchs Raster, die dann da nicht hingehen können. Und das macht mich natürlich wahnsinnig traurig. All das macht mich sehr wütend und traurig und natürlich aus meiner betroffenen Perspektive. Aber wenn ich dasselbe Wissen jetzt hätte und nicht betroffen wäre, würde es mich, glaube ich, auch ziemlich angehen. Also ich hoffe, dass sozusagen auch der Rest der Bevölkerung sieht so, hey, da haben wir ein Problem. Das betrifft vielleicht nicht mich, aber meinen Nachbarn oder meine Nachbarin.
Oder meine Freundin.
Oder meine Freundin in diesem Fall, genau. Und sich da auch irgendwie für stark macht, weil wir brauchen ganz dringend eigentlich Verbündete, die nicht betroffen sind, damit da gekämpft werden kann mit Kraft.
Ja, so 400.000 war die Zahl. 400.000 Betroffene sind nicht wenig. Also
mindestens.
Ist mindestens die konservative Zahl. Ja. Genau, also dass man nochmal sagen muss, das ist real, das ist real, es ist... Dass ich glaube, dadurch, dass es auch einfach an vielen unterschiedlichen Stellen marginalisiert wird und durch sehr viel Desinformation, Missinformation, diese Dinge einfach noch mal mehr getrügt werden und aus völlig falscher und populistischer Ecke einfach die Politik vielleicht auch noch unter Druck gerät, da in irgendeiner Form mal proaktiv zu reagieren. Das nervt mich auch.
Alice, du hattest gerade noch gesagt, hilf mir mal kurz.
Ja, mit der Hilfe also für die
mit
Leute,
der Hilfe, die genau. Es ist auf jeden Fall gerade ein Riesenproblem, weil wir haben im Grunde jetzt in Deutschland mit diesen wahrscheinlich eher so 15-20% Betroffenen, haben wir natürlich eine Riesenzahl an Menschen, die einfach nach Covid nicht auf die Beine kommen. Das kann unterschiedliche Schweregrade haben. Manche können vielleicht in der Woche 3 Stunden arbeiten, vielleicht können manche gar nicht arbeiten und manche können vielleicht wieder in vollem Umfang arbeiten, merken, aber irgendwo werden sie danach halt dann irgendwie immer krank am Wochenende. Das ist sehr unterschiedlich und super dynamisch. Definitiv haben wir eine ganze Menge Menschen, die nicht wieder in den Job können. Ich kann auch nur so ein bisschen arbeiten, weil ich im Sitzen arbeiten kann. Da ich ja dieses Problem habe, im Stehen sofort schwindelig zu werden und im schlimmsten Fall in Ohnmacht falle, kann ich halt im Stehen überhaupt nicht mehr arbeiten. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, in jedem Beruf, der körperlich anstrengend ist, ist man dann mit ME/CFS im Grunde, kannst du gleich aufgeben. Genau. Die wirklich eine große Anzahl an ME/CFS-Betroffenen, die jetzt bei Long-Covid ja eben auch vorkommen, sind arbeitsunfähig. Jetzt bei Long-Covid muss man natürlich erstmal die Daten angucken. Das ist aber allein auch schon ein Riesenproblem. Also wenn wir jetzt über Politik reden wollen, müssen wir auch darüber reden, man kann Politik nur machen, wenn man Daten hat. Daten wurden sehr, sehr, sehr lange nicht erhoben. Wir haben jetzt das erste Mal nach fast 2 Jahren sozusagen bald so ein bisschen Daten aus Deutschland und in Deutschland. Aber die sind auch noch nicht so super gut. Also das ist so ein bisschen eine schwierige Nummer. Die Bundesregierung hat dazu eben keinerlei Anstrengungen unternommen, also die scheidende Bundesregierung. Und sie haben auch zwar schon länger von Long-Covid und anderen Spätfolgen nach Covid gehört, aber sie haben sehr, sehr spät erst angefangen, sich zu dem Thema ein bisschen zu bewegen, wenn man das so, also das ist quasi auch schon euphemistisch gesagt, also da ist tatsächlich sehr wenig passiert, ja, also wir haben, auf der Haben-Seite haben wir 6,5 Millionen für Forschung und wer sich mit so Summen auskennt, weiß, das ist ein Witz, das ist wirklich unfassbar wenig Geld. Und wir haben sehr früh als Patienteninitiative, wir können jetzt auch mal sagen, wie sie heißt, nämlich Long-Covid Deutschland.
Findet man natürlich auch sofort, wenn man es
genau. sucht. Haben wir sehr früh schon angefangen, das BMG anzuschreiben und die Institutionen, die relevanten. Und haben da einfach nie Antwort bekommen, bis zu dem Punkt, wo es erstes Zucken gab, auch von betroffenen Politikern wiederum, interessanterweise.
Ja, interessant.
Und wir haben natürlich auch mit Parteien Kontakt aufgenommen, mit Abgeordneten. Wir haben auch unseren Mitgliedern gesagt, bitte macht das, weil wir müssen irgendwie was tun. Es gab dann den Gesundheitsausschuss, der getagt hat. Da haben wir teilgenommen an den Sitzungen und auch beraten. Und die interministerielle Arbeitsgruppe zu Long-Covid, kurz IMA, da waren wir auch jeweils dabei. Die haben 3 Sitzungen dazu gemacht. Den Bericht davon kann man sich jetzt durchlesen. Da steht jetzt drin, dass es eben den Bedarf gibt, was zu tun. Bis jetzt wurde aber eben noch nicht wirklich was unternommen. Und
wann war das?
Im Sommer. Also wir haben aber, wie gesagt, schon letztes Jahr, ich glaube im Spätsommer, angefangen, diese ganzen Ministerien und auch Akteure anzuschreiben und auch zu sagen, hey, wir sehen hier in unserer Gruppe ein Riesenproblem in der Versorgung, in der Rehabilitation. Es gibt keine Aufklärungskampagne, gibt es bis heute nicht. Also wo ist die Aufklärungskampagne für Long-Covid? Für so viele andere Krankheiten gibt es irgendwie Aufklärungskampagnen. Und ich verstehe, dass es zu einem Zeitpunkt ist, wo wir noch nicht so viel über diese Sache wissen. Aber das muss ja gar nicht in der Tiefe sein. Was man jetzt machen könnte aus meiner Sicht, wäre zu sagen so, hey, ihr hattet Covid, euch geht's immer noch nicht gut, dann beschäftigt euch mal mit Pacing. Pacing ist nämlich das einzige fast Mittel, das man als Mensch mit chronischer Fatigue eigentlich hat. Pacing, super wichtig, das zu erklären, ist das Einschätzen des Aktivitätslevels, das nicht schädlich ist und sich in diesem Aktivitätslevel aufhalten. Das heißt, ich muss wissen, sozusagen an einem Tag wie heute, was kann ich heute eigentlich so ungefähr umsetzen? Das muss ich langsam austesten und gucken, dass es mir dann morgen danach oder übermorgen nicht schlechter geht. Also, dass ich dieses PEM, Post-Exertional Malaise, vermeide. Dazu gibt es auch einen tollen Link bei der Charité.
Das heißt, kann man da so eine Art Tagebuch führen? Oder?
Das hilft zum Beispiel. Also mal zu gucken, was habe ich heute eigentlich gemacht? Weil was die Leute total unterschätzen ist, dass Alltagsaktivitäten wie Duschen oder sich anziehen oder sich was zu essen machen schon einen Crash auslösen können. Also bei schwer betroffenen Leuten ist schon der Gang zur Toilette eine echte Herausforderung. Und das ist aber ja für einen jungen Menschen, der normal aktiv ist. Ich bin ja, Maxi, ja, du weißt es, ich bin ein super aktiver Mensch. Für mich ist es die Hölle, nicht alles machen zu können, was ich normal mache. Und zu akzeptieren, dass an einem schlechten Tag, da bin ich froh, wenn ich irgendwie es schaffe, einen Podcast zu hören, einfach um mich zu entspannen. Das kann schon zu viel sein. Und auf Klo zu gehen, ohne dass ich dabei total schwindelig bin. Und an einem guten Tag wie heute sozusagen bin ich in der Lage, mit Menschen länger zu reden, mir vielleicht auch noch was zu essen zuzubereiten und vielleicht eine Stunde zu arbeiten. Sowas in der Richtung, ne? Also in diesem Level kann es sich abspielen. Und Pacing könnte man der ganzen Nation jetzt einfach mal kurz als Wort mal einmal reinspülen und sagen, hey, wenn ihr euch nicht so gut fühlt, seid danach erstmal vorsichtig, fangt ganz langsam an, geht vielleicht jetzt nicht gleich wieder Vollzeit arbeiten, sondern guckt erstmal, wie es läuft. Und das braucht es ja nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das Umfeld, auch für die Ärzte, auch für die Arbeitgeber. Es muss ja eigentlich jeder mal mit diesem Thema in Berührung kommen, damit dieses System des Unverständnisses, was ihr angesprochen habt, irgendwann aufhört. Es gibt Studien dazu, es dauert extrem lange, bis neue medizinische Erkenntnisse in der Hausarztpraxis ankommen. Das dauert, ich glaube, sogar 10 Jahre oder so.
Ja, das hattest du im Sommer
nicht. Und die Zeit haben wir nicht, genau.
Ja, das ist einfach so wahnsinnig lange gedauert.
Und postvirale Erkrankungen sind anscheinend in der Lehre einfach sehr wenig vorhanden. Also das, man hat vielleicht mal den Begriff POTS oder den Begriff CFS irgendwo gehört, aber es ist tatsächlich sehr selten Studieninhalt. Das heißt, wir haben einfach keine Ärzte oder Ärztinnen, die sich damit auskennen. Das darf man denen gar nicht zum Vorwurf machen. Ich hoffe auch immer, dass das nicht falsch verstanden wird, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Aufklärung für Ärzte. Das ist einfach tatsächlich vonnöten. Dafür können die nichts, aber es muss stattfinden. Und ein Problem, was CFS, ME-CFS hat, ist, dass es eben chronisch unterforscht ist und sehr stark marginalisiert wird. Die Erkrankung ist noch nicht so gut erforscht und hat bisher noch keine verlässlichen Biomarker. Das heißt, ich kann dir nicht Blut abnehmen, dann habe ich einen Wert und kann sagen, ah, Maxi hat es. So. Gibt aber andere Diagnosekriterien, die auch relativ klar sind eigentlich, wenn man sich damit ein bisschen stärker beschäftigt. Zum Beispiel wird die Handkraft gemessen und geguckt.
Ja, das habe ich gesehen von Frau Dr. Scheibenbogen in einer Doku.
Genau. Und man kann dann sehen, dass bei den Patienten, die betroffen sind, wenn die den Test eine Stunde später machen, dann fällt der sehr viel schlechter aus als bei gesunden Personen zum Beispiel. Klar, das ist nicht wie, ich habe Blut abgenommen und der Test ist positiv, so eindeutig, aber es ist eigentlich auch nicht so weit hergeholt, dass man sich durch so eine Ausschlussdiagnose da irgendwann mal annähern kann. Genau, weil das muss auch immer passieren, es muss alles andere ausgeschlossen sein. Das macht diesen Prozess komplex. Und das macht, dass wir brauchen, dass Ärztinnen, die Bevölkerung, die Betroffenen, alle müssen dieses Krankheitsbild irgendwie mal gehört haben und oder wissen, wie man dann an Informationen kommt. Da sind wir so ein bisschen in die Bresche gesprungen und haben diese Seite aufgebaut, weil wir eben wollten, dass sich das besser verbreiten lässt. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir sind alle selber betroffen und total erschöpft und wünschen uns eigentlich nichts sehnlicher, als dass uns diese Arbeit endlich abgenommen wird. Das Zweite eben ist Datenerfassung, also erstmal zu gucken, was ist, weil wenn du keine Daten hast, kannst du keine Handlungsbedarfe ableiten und identifizieren. Das haben sie irgendwie auch nicht hingekriegt. Das ist echt sehr schade. Ich habe schon während meiner Akutphase mich gewundert, dass das Gesundheitsamt gar nicht wissen will, wie es mir geht und was ich für Symptome habe. Wenn ich mir jetzt reinversetze, wir haben da so einen neuen Virus, dann will ich doch auch wissen, was der macht. Und habe so gedacht, komisch, also sie kriegen jetzt eigentlich nur mit, was bei diesen ganz harten Fällen passiert. Und so ist es auch. Das ist ganz gut dokumentiert. Wir wissen relativ viel über Intensivpatienten. Wir wissen sehr wenig über die Patientinnen, die jünger sind und zu Hause diesen Virus durchgemacht haben. Und das fällt uns gerade total auf die Füße. Plus uns fällt auf die Füße, dass wir einfach seit Jahrzehnten ignorieren, was ME/CFS ist. Hätten wir das schon besser erforscht, wären wir jetzt bei der Long-Covid-Geschichte überhaupt nicht überrascht gewesen und wüssten auch schon, was wir dagegen unternehmen könnten. Und dann, ich meine, das haben wir eigentlich die ganze Zeit schon besprochen, die Versorgung. Es gibt kaum bis keine Versorgungszentren. Es gibt die Charité hier in Berlin. Dann gibt es in München noch Professor Behrens, die sich um die Pädiatrie, also Kinder und Jugendliche,
wollte ich gerade fragen, da gibt es unterschiedliche Infos im Internet.
Ja.
Manche sagen, Kinder sind davon gar nicht betroffen, aber Studien aus anderen Ländern zeigen doch auch Jugendliche.
Es gibt auch gerade brandneue Ergebnisse, dass eben Long-Covid und auch ME/CFS-Kinder auf jeden Fall betrifft. Und das war auch klar, die Frage war nur, in welchem Umfang. Und auch das muss weiterhin noch erfasst werden und untersucht. Aber man kann Kinder leider nicht ausnehmen. Und zum Beispiel POTS ist eine Krankheit, die sehr oft im Teenageralter auftritt. Das ist also absolut nicht zu unterschätzen, leider. Und auch da ist es natürlich super schwer. Wenn du aber keine Daten erfasst, kannst du halt als Politik auch nicht handeln. Und das hat sich sehr, sehr stark gezeigt.
Das rächt sich jetzt, ja, ne?
Total. Und es ist einfach nichts wirklich passiert bislang. Also es gibt diese Fördersumme. Da geht die Forschung jetzt auch Gott sei Dank los. Also da bin ich auch sehr glücklich, dass da ein bisschen was angeschoben wurde. Das reicht aber
überhaupt
nicht aus, genau.
Ja, also deswegen genau aus dem Grund, weil wir schon mal zusammengesessen haben und du mir diese Sachen auch schon mal so ungefähr geschildert hast und ich da auch diese Dringlichkeit gesehen habe, habe ich halt gedacht, dass das gut ist, wenn du mal zu uns kommst.
Es gibt ja jetzt einfach unterschiedliche AdressatInnen unter den HörerInnen, dass man auf der einen Seite denkt, die Leute, die sich vielleicht wiedererkannt haben in dem, was du geschildert hast, aber vielleicht eben nicht diese Willenskraft und auch diesen Widerstand hatten, den du vielleicht hattest und vielleicht zu Hause sitzen und denken, okay, irgendwie der Arzt, die Ärztin hat gesagt, es ist nichts Schlimmes, es ist psychosomatisch und das aber irgendwie vielleicht da nochmal ein Signal, ja, vielleicht fragt ihr nochmal nach, vielleicht geht ihr mit diesem konkreten Verdacht auch nochmal zum SpezialistInnen, weil die HausärztInnen oft nicht weiter wissen. Auf der anderen Seite, aber auch für die Leute, die irgendwie nicht betroffen sind, aber gerne unterstützen wollen, eben können sie das durch die Petition. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Genau, wir haben eine Petition und die kann man finden auf Campact. Die heißt, glaube ich, einfach auch Hilfe bei Long-Covid oder so.
Die findet man auch relativ schnell über eure Seite.
Genau. Also eigentlich ist unsere Seite, da muss ich kurz sagen, da bin ich auch wirklich irgendwie stolz drauf, dass wir das trotz unserer Erkrankungen alle hinbekommen haben. Unsere Seite ist wahrscheinlich jetzt nicht vergleichbar mit den tollsten, super gefördertsten Seiten der Welt, aber sie ist auf jeden Fall sehr informativ und ist auch sozusagen konkurrenzlos, leider, in Deutschland. Also Wahnsinn. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es sowas von offizieller Stelle gäbe. Wir haben sehr viele Infos für Betroffene, aber auch für ÄrztInnen. Ihr könnt uns auch unterstützen. Wir sind im Moment noch kein eigengetragener Verein, deswegen ist das, wie man uns unterstützen kann, im Moment noch eine Schenkung. Wir werden hoffentlich bald die Kraft haben, einen Verein zu gründen. Auch das ist in Deutschland halt super kompliziert. aber dann kann man uns sozusagen als eingetragenen gemeinnützigen Verein, kann man uns dann auch spenden, so wie man das dann kennt. Es hilft uns aber natürlich auch jetzt schon, weil wir dann zum Beispiel uns den Rechtsanwalt oder den Notar leisten können, um die Vereinsgründung zu machen. Also solche Sachen, das sind natürlich alles, ist ein riesen Rattenschwanz. Alles
Ressourcen.
Ja, und im Moment ist es auch so, dass wir machen das halt alle ehrenamtlich und immer so nach Kräften, wie es halt gerade geht. Das heißt aber auch, vieles muss unter den Tisch fallen, weil wir uns dann eben auch verschlechtern. Ja, und ansonsten schreibt euren Abgeordneten, das kann ich allen Betroffenen nur raten und allen Angehörigen nur raten, macht sozusagen eure politischen Vertreter darauf aufmerksam, dass da ein Problem ist, dass da ein Bedarf ist. Wir sind aktuell auch am Sprechen mit Politikern und Politikerinnen zum Thema Koalitionsvertrag, weil wir versuchen eben einen Satz da reinzubringen zu Long-Covid und ME-CFS, also dass das auf die Agenda kommt. Toi, toi, toi. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht.
Ich möchte noch mal eine, also zum Schluss vielleicht, gibt es in irgendeiner Form einen Ausblick für dich, Mia? Also inwiefern ist dein Umgang mit deiner Situation jetzt? Und hast du in irgendeiner Form eine Besserung erfahren oder ist das konstant so geblieben?
Ah, es ist auch schon wieder eine komplexe Frage, aber ich versuche es kurz zu machen. Die Besserung in Anführungsstrichen ist eingetreten ab dem Moment, wo ich es wirklich verstanden habe. Mhm. Also deswegen ist Aufklärung so wichtig. Seit ich weiß, was Pacing ist und es auch immer besser lerne, also das ist ein Prozess, das geht auch nicht so schnell. Man muss echt mit vielen Rückschlägen auch immer wieder leben. Seit ich das besser weiß, ist es etwas stabiler. Trotzdem passieren Sachen. Also ich möchte auch jedem Betroffenen, möchte ich auch sagen, nur weil ihr in Anführungsstrichen was falsch macht, heißt überbelastet, was Falsches esst. Zum Beispiel, also Histamin ist irgendwie ein Thema. Ich kann nur empfehlen, mal auszuprobieren, histaminarm zu essen. Mhm. Bei mir hat das einen ganzen Teil meiner Beschwerden verbessert, seit ich Histamin vermeide. Ihr könnt alles richtig machen und ihr könnt trotzdem erleben, dass ihr euch verschlechtert. Das kann auch durch Sachen ausgelöst werden, die ihr gar nicht im Blick habt. Das ist so vielfältig. Seid nicht hart zu euch. Akzeptiert in dem Moment, dass es einfach so ist. Also jeder, der betroffen ist, kann jetzt damit was anfangen. Es ist ein schrecklicher Zustand. Und das Einzige, was einen ermutigt, wenn man noch nicht so super schwer betroffen ist, ist, dass der auch wieder vorbeigeht. Und je mehr man dann einfach akzeptiert, dass es so ist und auch daran glaubt, dass es vorbeigeht, desto besser. Mein Ausblick ist, dass weltweit zu diesem Thema geforscht wird und dass ich hoffe, dass wenn so viele schlaue Menschen daran arbeiten, es dann auch irgendwann eine Lösung geben kann und bitte soll. Und es ist ja sehr vermutlich autoimmun, das heißt, es ist erstmal nicht in Sicht, dass das eine ganz einfache Lösung gibt, aber zumindest denke ich, wird es Verfahren geben, dass man damit besser leben kann. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was wir erwarten können und auf das wir hoffen sollten. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass jemand die Krankheitsmechanismen entschlüsselt und eine Lösung dafür findet. Wann das passiert und ob das passiert, ist im Moment noch nicht so richtig klar. Es gibt anekdotische Versuche dazu und auch vielversprechende Studien. Witzigerweise auch gerade in Deutschland, deswegen ist es so ironisch, dass hier so wenig finanziell gefördert wird. Also hier ist halt eigentlich eine gute Infrastruktur für Forschung. Deswegen ein bisschen mehr Geld locker machen, wäre wirklich total cool, dann Politik. Könnte man, schon sehr viel. Man könnte hier eine Menge erreichen, ja, und wir haben auch tolle ExpertInnen, wie eben Professor Scheibenbogen, die auch schon total viel wissen. Wenn man deren Wissen einfach jetzt flächendeckend verbreiten würde, das wäre schon so viel getan mit. Ich bin sozusagen hoffnungsfroh, dass sich das gerade wandelt und dass was passiert. Wir arbeiten da ganz, ganz hart dran, soweit es uns möglich ist und hoffen, dass einfach auch sich mehr Allies aus der normalen, in Anführungsstrichen, Bevölkerung findet. Also, dass da mehr Leute kommen, die uns unterstützen auch.
Ja.
So wie ihr zum Beispiel. Ja.
Möchten wir uns natürlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und das so ausführlich, so toll und detailliert für uns geschildert hast und auch deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist natürlich total toll und dafür danken wir dir. Und wir hoffen, dass es da auf ganz viele hörende Ohren stößt da draußen.
Ja, vielen Dank.
Gehen wir aus. Vielen, vielen Dank dir.
Das war Feuer und Brot.
Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann
könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady. Oder
ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes.
Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.